Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Zu den Kulturfragen lädt sie Michael Köhler ein. Unser Gast ist heute Frau Prof. Dr. Nicole Deitelhoff. Sie ist die geschäftsführende Vorstandsmitglied des Leibniz-Instituts der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Sie lehrt transnationale Politik und internationale Institutionen und gibt zusammen mit einigen anderen Instituten, vier sind es zusammen, das jährliche Friedensgutachten heraus. Und das ist vor wenigen Tagen erschienen. Im letzten Jahr, Frau Deitelhoff, da hieß das, Europa kann mehr, Kooperationen helfen, Krisen zu meistern. Die Erosion der internationalen Ordnung, die neuen Autokratien haben gezeigt, Europa muss die Dinge jetzt selber in die Hand nehmen. Ihr Gutachten erscheint seit 1987. Vor wenigen Tagen haben Sie das Neue vorgestellt. Welchen Titel haben Sie dem gegeben?
Ja, das neue Friedensgutachten heißt Friedensfähig in Kriegszeiten. Damit wollen wir eben darauf hinaus deutlich zu machen, dass selbst wenn wir uns in einem Krieg befinden oder man muss ja genauer sagen, wenn wir von einem Krieg momentan betroffen sind, nämlich den Krieg, den Russland in der Ukraine führt, müssen wir dennoch darauf achten, friedensfähig zu bleiben. Das heißt, auch im Krieg immer daran zu denken, dass wir irgendwann wieder zum Frieden finden müssen.
Sie sehen über den regionalen Konflikt hinaus dramatisch weltweite Folgen, richtig?
Das ist richtig. Dabei geht es uns um zwei Dinge. Das eine ist, dass wir sehen, dass der Krieg natürlich Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung hat, insbesondere im Bereich Getreide, aber auch vermittelt über die steigenden Preise auch in ganz anderen Lebensmittelsektoren. Aber wenn wir auf Getreide gucken, dann wissen wir eben, dass im Nahen Osten, dass in Teilen Afrikas durch den Wegfall der Getreideexporte aus der Ukraine, teils eben aus Russland, sozusagen große Engpässe entstehen, die Preise hochgetrieben werden. Und das wird dazu führen, dass dort nicht nur Hunger eventuell um sich greifen könnte, sondern dass es eben auch zu neuen Unruhen kommen könnte, die dort Staaten destabilisieren werden. Das andere, was wir eben auch beobachten, ist, dass durch diesen diesen Angriffskrieg, den Russland ja relativ unverbrämt führt gegen die Ukraine, auch das internationale Normensystem, die Institutionen, die Regeln, Verfahren und Praktiken, die die Staaten sich gegeben haben, um ihr Zusammenleben zu organisieren, erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden sind, weil das Vertrauen in diese Normen, diese Institutionen und Verfahren natürlich absinkt, wenn man sieht, dass eine Nation einfach ohne jegliche Rücksicht auf diese Vereinbarung Krieg zu führen gedenkt und das auch durchsetzt.
Der Politiktheoretiker Münkler sagt gerne, die Verträge gelten nichts mehr. Wir haben jetzt die neuen großen Interessenssphären und Zonen, China, Russland und die weiteren Zonen. Sie finden in Ihrem Gutachten deutliche Worte und sagen, der russische Angriff verfolgt imperiale Ziele. Er trägt Züge eines Vernichtungskrieges und deshalb begrüßen Sie Sanktionen und Waffenlieferungen?
Ja, das ist absolut richtig. Wenn man sich anschaut, was Russland in der Ukraine tut, also auch die Kriegsführung, die Art der Kriegsführung, dann muss man ganz deutlich sagen, dann trägt das Züge eines Vernichtungskrieges, also die Flächenbombardements, die unterschiedslosen Bombardements, die teilweise aber auch ganz gezielten Angriffe auf zivile Infrastrukturen und eben auch auf Zivilistinnen und Zivilisten, die Vertreibung, die Verschleppung, all das zeigt ganz deutlich, dass Russland hier vorhat, eigentlich das, was wir heute als Ukraine kennen, auszuradieren von der Landkarte. Und vor diesem Hintergrund und auch den Drohungen, die wir von der russischen Seite natürlich in den letzten Monaten immer mehr gehört haben, mit Blick auf das Baltikum, mit Blick auf Schweden oder Finnland, muss man sich eben deutlich vor Augen führen, dass die russische Aggression gestoppt werden muss. Und das heißt, dass wir die Kosten für diesen Krieg für die russische Seite nach oben treiben müssen, damit Russland gezwungen ist, an den Verhandlungstisch zu kommen. Und das geht momentan nur über zwei Mittel. Das eine sind rasche und effektive Waffenlieferungen und das andere sind harte Sanktionspakete.
Sie haben es schon angedeutet, die gegenwärtige Lage, auch Litauen gerät bereits in den Blick Russlands, weil Vilnius die EU-Sanktionen gegenüber dem Kaliningrader Gebiet umsetzt. Treibstoffmangel, Zementhamsterung sieht man auch. Also da ist die Gefahr, scheint sich auszudehnen. Ich will nochmal aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben. Was bedeutet das für die bisherige europäische Friedensordnung? Wenn wir immer ganz stolz uns zurückgelehnt haben und gesagt haben, das ist das größte Friedensprojekt seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Die EU als vorbildliches Friedensprojekt Projekt. Was bedeutet das?
Also ich würde ja sagen, dass wir sehen können, dass in den letzten Jahren die EU als Friedensprojekt ja nicht mehr wahrgenommen wurde. Das war ja genau das eigentlich, was vielen abgegangen ist. Die EU wurde als ein Wirtschaftsprojekt gesehen, als eines, das vor allen Dingen mit Überreglementierung die Nationalstaaten überhäuft und ihre Möglichkeiten, selbstständig zu handeln, einschränkt. Dieser Krieg eröffnet die Möglichkeit, die EU als Friedensprojekt wiederzubeleben. Und zwar in der Gestalt, dass sie eben jetzt versucht, die Ukraine und Moldau und natürlich auch Georgien in den Kreis der Beitrittskandidaten und darüber hinaus dann auch in den Kreis der EU-Mitglieder, Entschuldigung, aufzunehmen, genauso wie die Beitrittsverhandlungen auf dem Westbalkan jetzt unbedingt voranzutreiben. Dadurch kann Europa wieder zum Friedensprojekt werden, indem sie diesen Staaten nun endlich die realistische Möglichkeit eröffnet, in den Kreis liberaler Demokratien einzutreten, die das europäische Projekt auszumachen. Also von daher glaube ich tatsächlich, dass wir sehen können, dass der Krieg ja erstmal die europäische Ordnung erschüttert hat, aber langfristig gesehen könnte er tatsächlich das Friedensprojekt Europäische Union wiederbeleben.
Das ist ein interessanter Effekt. Ne? Wir haben gelernt in den letzten Jahren, es gibt keinen Automatismus zur Vertiefung der EU-Partnerschaft. Und jetzt erleben wir in einem Krisenmoment, dass sie teilweise enger zusammenwächst. Welche Effekte hat, und ich glaube, da haben Sie auch ein Augenmerk drauf gelegt, welche Effekte hat die Strategie der Schwächung Russlands? Oder andersrum gefragt, was wird damit bedient?
Also die Schwächung Russlands, das ist ein ganz gefährlicher Begriff. Darüber haben wir auch lange zwischen den herausgebenden Instituten gerungen. Es geht uns ja darum, wenn wir sagen, wir befürworten Waffenlieferungen, wir befürworten harte Sanktionen gegenüber Russland, die Kosten für Russland raufzutreiben, damit sie eben sozusagen es gewinnbringender finden, an den Verhandlungstisch zu kommen und diesen Krieg mittels einer Verhandlungslösung zu beenden, statt auf dem Schlachtfeld. Die Idee, die wir teilweise immer wieder hören, auch von westlichen Politikern, US-amerikanischen Ministern und ähnlichen Offiziellen, dass man Russland so sehr schwächen müsse, dass es nie wieder in der Lage sei, einen solchen Angriff zu vollziehen, den finden wir aus Sicht der Friedensforschung nicht sehr produktiv. Man muss sich einfach klar machen, es muss doch darum gehen, dass die Ukraine in ihren ursprünglichen Grenzen wiederhergestellt wird, nicht darum, ein anderes Land sozusagen dauerhaft klein zu halten, sondern irgendwann auch wieder in der Lage sein zu können, auch mit diesem Land, das jetzt diesen furchtbaren Angriffskrieg begonnen hat, nichtsdestoweniger Bande zu knüpfen und auch wieder Frieden schließen zu können, wieder friedliche Beziehungen aufnehmen zu können. Das wird nicht gelingen, wenn man dieses Land so klein macht, dass es eben nie wieder auf die Füße kommt, sondern dann werden wir nur eines erzeugen, eine noch stärkere Hinwendung der russischen Bevölkerung zu ihrer Führung, eine noch stärkere Unterstützung des russischen Krieges und darüber eben auch den Hass sozusagen auf alles Westliche. Das kann nicht das Ziel einer vernünftigen Friedenspolitik sein.
Schwächung heißt nicht Niederlage, denn die Gefahr, so habe ich es, glaube ich, bei Ihnen gelesen und verstanden, ist, dass sonst das Überfallnarrativ nur gestärkt wird und die Risikobereitschaft damit auch erhöht wird.
Ganz genau, das ist eben der Punkt. Wenn wir ein Land so klein machen wollen, dass es nicht mehr auf die Beine kommt, dann bedienen wir zum einen das russische Narrativ, das ja durchaus existiert, das eben gesagt wird, der Westen verfolgt doch schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ohnehin nur das Ziel, Russland klein zu bekommen, Russland sozusagen raus aus dem Kreis der Großmächte zu holen. Und auf der anderen Seite, wenn sich ein Land dann eben auch so in die Ecke gedrängt fühlt, dass es den Eindruck vermittelt bekommt, wir machen dich klein, dann wird es vielleicht eben auch zu Mitteln greifen, um sich irgendwie aus dieser Lage zu befreien. Mittel, die uns dann sehr irrational erscheinen mögen, aber aus der Sicht dieses Landes vielleicht durchaus rational.
Ich möchte mit Ihnen, Nicole Deitelhoff, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Leibniz-Instituts der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, angesichts Ihres gerade vorgelegten Friedensgutachtens 2022, friedensfähig in Kriegszeiten, so heißt es, vielleicht mal eine Sekunde kulturell nachdenken. Wenn wir denn sagen, Frieden ist eigentlich immer nur eine kurzfristige Unterbrechung von Kriegszeiten gewesen. So hat die Antike gedacht. So liegt der zivilisatorische Fortschritt darin zu sagen, nee, da machen wir nicht mit. Wir stellen das jetzt mal auf ganze Füße und wollen uns für dauerhaften Frieden einsetzen. Die Schwierigkeit ist dann, seit dem 30-jährigen Krieg nicht rein, sondern wieder rauszukommen. Also Friedensverhandlungen sind fast noch schwieriger als Kriegseintritt. Vor welchen Aufgaben stehen wir dann jetzt?
Naja, die große Aufgabe, die wir haben, ist eben, genau wie Sie schon gesagt haben, einen Weg zu finden aus diesem Krieg heraus. Wir haben momentan eine Situation, in der eben eine der beiden Parteien überhaupt kein Interesse daran hat, sich auf Friedensverhandlungen einzulassen, weil sie noch dem Glauben anhängt, dass sie das Ganze auch auf dem Schlachtfeld für sich entscheiden könnte. Das heißt, die Aufgabe ist es eigentlich, alle Ressourcen zu mobilisieren, alle Mittel zu mobilisieren, um genau dieses Kalkül zu verändern. Darum geht es im Grunde genommen. Und dann auch tatsächlich Vorschläge auf den Tisch zu legen, wie denn eine zukünftige Friedensordnung aussehen könnte, nicht nur zwischen der Ukraine und Russland, sondern eben auch auf dem europäischen Kontinent.
Wir erleben, dass es Kriege gibt ohne Kriegserklärungen und Friedensschlüsse, ohne dass vorher Kriegserklärungen gegeben hat. Womit ich sagen will, erleben wir auch gerade, dass diese Begriffe zunehmend unschärfer werden. Wir hatten das in der Vergangenheit ja schon. Denken wir an Vietnamkrieg, denken wir an Libanon, denken wir an Syrien, denken wir an Afghanistan. Sind wir in einer Phase, wo das alles nicht mehr so eindeutig ist und auch Bündnissysteme fragiler?
Ja, also das ist aber nichts, genau, das haben Sie ja auch schon angedeutet, was jetzt mit dem Konflikt in der Ukraine einsetzt, sondern das ist eigentlich eine Dynamik, die wir spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges erleben, dass eben dieses, ja, man muss ja fast sagen, idealtypische Bild eines Krieges, eines ist, in dem zwei Staaten miteinander in Konflikt geraten, sich formal auch den Krieg erklären, dann eine Generalmobilmachung erfolgt und man sich in geschlossenen Formationen auf dem Schlachtfeld begegnet, bis die eine Seite unterlegen ist oder aber beide Seiten so erschöpft sind, dass sie gar nicht anders können, als zu Verhandlungen zu kommen. Dieses idealtypische Bild ist eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkrieges kaum noch da. Die Kriege, die wir tatsächlich erleben, finden zum ganz, ganz überheblichen Teil ohne Kriegserklärung statt. Sie finden auch kaum mehr als zwischenstaatliche Kriege statt, sondern wir haben es mit nichtstaatlichen Konfliktakteuren zu tun, wo es dann auch viel, viel schwieriger ist, die überhaupt an einen Verhandlungstisch zu bekommen, weil erstmal gar nicht klar ist, mit wem kann man denn verhandeln? Wer hat denn überhaupt die Möglichkeiten, für ein Kollektiv zu sprechen? Also es ist immer schwieriger geworden, den Anfangspunkt eines Krieges zu bestimmen, die Parteien tatsächlich festzulegen und eben auch das Ende eines Krieges. Also am Ende steht eben auch immer seltener der tatsächliche formale Friedensschluss, sondern wir sehen häufiger Waffenstillstandsabkommen oder auch nur Übereinkommen, die gar nicht schriftlich fixiert werden, die aber häufig eben auch nicht besonders lange halten und dann das Wiederaufflammen von Gewalt, sodass sich viele Konflikte tatsächlich über Jahre, teilweise sogar Jahrzehnte hinziehen, in denen wir es mit relativ friedlichen Phasen zu tun haben. Und dann wieder mit Phasen relativ hoher Gewalt. Und das ist tatsächlich auch ein Szenario, das wir mit Blick auf den Krieg in der Ukraine für sehr wahrscheinlich halten.
So paradox es klingen mag, aber Gewaltverhinderung geht auch nur durch Gewaltandrohung. Ihre Empfehlung oder eine Ihrer Empfehlungen lautet, die Kosten für den Krieg weiter hochtreiben. Zugleich aber, so fasse ich Sie zusammen im ersten Teil unseres Gesprächs, die diplomatischen Auswege auf gar keinen Fall verschließen, sondern im Gegenteil eher aufzeigen.
Genau. Also uns geht es eben tatsächlich darum, deswegen haben wir auch diesen Titel für das Friedensgutachten gewählt, dass wir, auch wenn wir uns jetzt für ja eher konfrontative Maßnahmen aussprechen, also die Gewaltandrohung, die harten Sanktionspakete, dass wir dennoch darauf achten, nicht die Wege für einen zukünftigen Friedensschluss und eine zukünftige Friedensordnung zu verstellen. Also es sollte nicht darum gehen, sozusagen eine Seite so sehr zu demütigen oder klein zu kriegen, dass sie das Gefühl hat, nie mehr mit an einen Verhandlungstisch zu kommen oder mit in den Kreis der respektablen Nationen wieder hineinkommen zu können. Es sollte nicht darum gehen, dass wir alle Verbindungen, die wir vielleicht noch in die russische Gesellschaft haben und in den russischen Markt kappen, weil diese Verbindungen eben auch dafür zentral sind, dass wir zukünftig wieder anknüpfen können, dass es noch eine Basis gibt, auf der wir überhaupt miteinander ins Gespräch kommen können. Also um solche Dinge geht es uns, jetzt schon darauf zu achten, selbst wenn wir militärisch unterstützen, selbst wenn wir massiven ökonomischen Druck ausüben, immer noch Kanäle und auch eine Basis bestehen zu lassen, auf der wir zukünftig wieder zueinander finden können.
Die Staatsanwaltschaften sammeln schon Belege und Dokumente für Kriegs- oder über die Kriegsverbrechen. Mir kommt gerade so die Idee, was halten Sie eigentlich von Wahrheitskommissionen?
Ja, also ich glaube, dass Gesellschaften, und das ist auch etwas, was wir aus der Forschung wissen, Gesellschaften, die aus massiven Gewaltkonflikten herauskommen, brauchen eine Form der Aufarbeitung. Es gibt eben unterschiedliche, Sie haben die Wahrheitskommission angesprochen, es gibt dann natürlich auch die Strafgerichtsbarkeit, die sich das ebenfalls ansehen kann, oder natürlich auch die Amnestien. Genau, oder auch Spezialgericht, das kann ja alles Mögliche sein. Dass Gesellschaften das brauchen, wissen wir. Also Gesellschaften, die sich ihrer Vergangenheit und auch den Verbrechen stellen, die das aufarbeiten, haben eine höhere Chance, dauerhaft friedlich zu bleiben. Dementsprechend ist das sehr wichtig. Ich glaube tatsächlich, dass Wahrheitskommissionen nicht sofort, nicht nach 3 Monaten nach Beendigung dieses Gewaltkonfliktes, aber zukünftig, wenn sozusagen sich der Nebel gelegt hat und die schlimmsten Verwundungen etwas abgeheilt sind, dass das dann ganz zentral ist, um überhaupt zwischen der Ukraine und Russland vor allen Dingen wieder einen Neuanfang wagen zu können. Das ist sicherlich etwas, was in ferner Zukunft liegt, nichts, was wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren oder so erwarten sollten. Aber es ist etwas, was man schon jetzt auch ins Auge fassen sollte.
Ist die Gefahr einer nuklearen Eskalation ausgeräumt?
Nein, die ist nie ausgeräumt, solange wir einen militärischen Konflikt direkt vor unserer Haustür haben, in dem eine der beiden Seiten über erhebliche Nuklearwaffen verfügt. Russland ist nach wie vor das Land mit den meisten einsatzbereiten Nuklearwaffen. Und von daher ist das natürlich nicht ausgeräumt. Wir achten sehr darauf, oder was heißt wir, das ist jetzt ein komisches Wir, das ich gerade benutzt habe, aber die Nachrichtendienste haben das sehr genau im Blick und prüfen eben jeden Tag anhand der Satellitendaten, anhand natürlich verschiedener anderer nachrichtendienstlicher Erkenntnisse, ob sich innerhalb Russland etwas tut. Also sind die Atom-U-Boote nach wie vor auf ihren üblichen Routen unterwegs oder sehen wir, dass sich die Trägersysteme für Nuklearwaffen in Russland auseinanderbewegen, über das Territorium verteilen. Das wäre ein sehr ungünstiges Zeichen für eine bevorstehende nukleare Konfrontation. Also das wird sehr genau im Auge behalten und das ist auch tatsächlich wichtig. Alles, was wir tun, ist momentan auf Sicht fahren. Das heißt, immer sehr genau beobachten, wie reagiert Russland, was tut sich innerhalb von Russland, so gut es uns eben gelingt.
Wir haben mit den globalen Auswirkungen begonnen. Lassen Sie uns vielleicht in der Schlusskurve darüber nachdenken, was das für die Zukunft heißt. Es ist üblich bei Ihnen, dass Sie in Ihren jährlichen Friedensgutachten so 7, 8 Empfehlungen abgeben. Eine ist, glaube ich, im Hinblick auf die geplante nationale Sicherheitsstrategie, die globalen Auswirkungen stärker in den Blick zu nehmen und etwas, man kann sich an den Begriff stoßen, man kann aber die Sache durchaus begrüßen, das, was man so feministische Außenpolitik nennt. Was empfehlen Sie?
Ja, also Sie haben 2 herausgegriffen. Es ist für uns in der Tat sehr zentral, dass wenn wir über eine nationale Sicherheitsstrategie nachdenken, dass es dann auch darum gehen muss, eben nicht nur den Blick sozusagen direkt vor unsere Haustür zu richten, sondern auch über die weitergehenden Auswirkungen. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Die Lebensmittelversorgungskrise, die sich jetzt schon abzeichnet, die sich noch verstärken wird. Also schon jetzt überlegen, wie können wir in der Entwicklungszusammenarbeit, wie können wir in der zivilen Krisenprävention Maßnahmen ergreifen, um die Effekte dieser Krise, die sich definitiv vor unseren Augen entfalten wird, abzufedern, sodass die Kosten und die Destabilisierungseffekte für viele Gesellschaften im globalen Süden nicht so harsch ausfallen. Feministische Außenpolitik, das ist ja tatsächlich ein Bekenntnis gewesen, das wir auch im Koalitionsvertrag gefunden haben. Das muss man jetzt natürlich auch umsetzen. Das muss man lebendig werden lassen. Wir sehen, dass wir es mit einem Außenministerium momentan zu tun haben, dass das sehr ernst zu nehmen gedenkt. Aber was bedeutet das? Also wir möchten eben, dass feministische Außenpolitik in allen Bereichen der Außenpolitik Formulierung in die Programme und auch in die Anwendung kommt. Und wir wollen natürlich auch, dass das Außenministerium selber sozusagen diese Standards für sich anwendet. Das heißt auch in der Personalrekrutierung, in der Postenbesetzung und so weiter. Und zum Dritten wollen wir, dass auch darauf hingewirkt wird, dass die feministische Außenpolitik durch eine feministische Innenpolitik ergänzt wird. Also, dass wir natürlich auch im Inneren darauf achten, dass wir in diesem Bereich, der häufig nicht so sichtbar ist, also Gewalt und Repression gegenüber Frauen beispielsweise, dass wir da stärker hingucken und das eben auch programmatisch und auch in der operativen Umsetzung sehen können.
Das heißt, eine nationale Sicherheitsstrategie muss, das ist einer Ihrer Punkte, weit über die Wehrhaftigkeit hinausgehen.
Aber ja, also natürlich, wir reden jetzt immer darüber, was direkt nach diesem Krieg, der ja noch nicht mal geendet hat und von dem wir nicht wissen, wann er enden wird, was direkt danach passieren wird. Und dieses direkt danach ist eines, in dem es vor allen Dingen um Verteidigungsfähigkeit oder Wehrfähigkeit gehen wird. Das ist ein Abschreckungsfriede, auf den wir da ja zusteuern. Aber das kann nicht alles sein, sondern darüber hinaus, um zukünftig wieder zu einer europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung zu kommen, müssen wir natürlich anknüpfen können. Wir müssen anknüpfen können, indem wir neue diplomatische Initiativen ergreifen und beispielsweise anfangen, erste Rüstungskontrollabkommen wieder ins Leben zu rufen. Ich meine, dass wir über nukleare Konfrontationen derartig besorgt sind im diesjährigen Friedensgutachten, liegt ja auch daran, dass dieser Konflikt natürlich für viele Nuklearwaffenstaaten und solche, die es werden wollen, den Wert von Nuklearwaffen nochmal enorm nach vorne getrieben hat und gleichzeitig die meisten Rüstungskontrollabkommen in diesem Bereich in den letzten Jahren zerschmettert worden sind, beziehungsweise so geschwächt worden sind, dass sie eigentlich ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Da müssen wir also wieder hinkommen und das muss alles schon jetzt vorbereitet werden, auch wenn das in der ferneren Zukunft liegt. Aber nichtsdestoweniger sind das ganz zentrale Herausforderungen.
Es gab am Ende des 30-jährigen Krieges mal so eine lateinische Formel, die hieß Amnesia est substantia pacis, das Vergessen erst ist die Grundlage für den Frieden. Das hat vielleicht vor 400 Jahren geholfen. Wir sehen das heute genau umgekehrt und sagen, wir brauchen eine intensive Erinnerungskultur, um die Gewaltgeschichten in den Nationen aufzuarbeiten. Auch das ist auch ein Teil der deutsch-deutschen Geschichte, der noch nicht erledigt ist. Womit ich darauf hinaus will, könnte es sein, dass wir, Sie haben eben gesagt, die europäische Familie wächst vielleicht mehr zusammen, neu zusammen. Es gibt Beitrittskandidaten. Georgien möchte rasch dazu stoßen. Die Ukraine erhält Kandidatenstatus. So, wenn Sie mal in der ruhigen Stunde drüber nachdenken, glauben Sie, wir steuern vielleicht sogar auf eine neue Erinnerungskultur zu?
Ich weiß nicht, ob wir auf eine neue Erinnerungskultur zusteuern. Ich glaube, dass man den Satz aus dem 30-jährigen Krieg vielleicht heute so abändern sollte. Es ist nicht mehr das Vergessen, das sozusagen den Frieden ermöglicht, sondern es ist das Versöhnen, das den Frieden ermöglicht. Und wir müssen Mittel und Wege finden, um dieses Versöhnen zu ermöglichen. Und das heißt eben zum einen, dass wir uns zivilisieren müssen innerhalb des Krieges und innerhalb unserer Haltung im Krieg, unserer Militär. Politik eben keine Mittel ergreifen, die dauerhaft diese Versöhnung ausschließen oder eben ganz stark erschweren und dass wir nach Beendigung der Kampfhandlung dann eben auch versuchen, wieder Anknüpfungspunkte zu bieten, die uns positive Erfahrungen miteinander möglich machen. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist seit Ende des Zweiten Weltkrieges spätestens immer mehr gewachsen und wir sehen eben, dass man genau das versucht umzusetzen. Wir haben ja schon gesprochen über Wahrheitskommission oder auch über Strafgerichtsbarkeit. Das sind ja alles Strategien, um eben auch diese Versöhnung möglich zu machen. Aufarbeitung, intensive Erinnerung an das, was passiert ist, aber darüber dann eben auch eine Versöhnung letzten Endes. Und das ist eben sozusagen das direkteste Mittel, die direkte Aufarbeitung, aber dieses Verflechtung wieder voranzutreiben, Kontakte in die gegnerische Gesellschaft aufrechtzuerhalten oder sogar zu stärken, sind indirekte Methoden, um genau das zu ermöglichen. Positive Erfahrungen wieder miteinander machen, die irgendwann wieder so viel Vertrauen auch erzeugen können, dass man bereit ist, wieder miteinander in Frieden zu leben und sich eventuell zu vergeben.
Ich schließe mit dem Hinweis darauf, dass die digitale Version Ihres jährlichen Friedensgutachtens kostenlos erhältlich ist unter www.friedensgutachten.de. Danke sehr meinem Gast, Frau Professor Nicole Deitelhoff. Sie ist Vorstandsmitglied des Leibniz-Instituts der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, hat zusammen mit drei anderen Instituten dieses jährliche Gutachten herausgegeben. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Am Mikrofon war bis hierhin Michael Köhler und wie gewohnt nach uns die Sendung Kultur heute.